SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Klar kann man Argumente gegen die geltenden Einschränkungen unseres Alltags und unserer Grundrechte wegen der Corona-Pandemie vorbringen. Man kann auch, gern mit 1,5 Meter Abstand zum Nächsten, auf der Straße dagegen protestieren. Schwieriger wird's, wenn Menschen hinter dieser momentanen Krise geheime Verschwörungen vermuten. Software-Milliardär Bill Gates zum Beispiel plant demnach, mit Zwangsimpfungen die Menschheit zu kontrollieren oder auch zu schrumpfen. Wird sowas dann als Verschwörungstheorie angeprangert, fühlen sich deren Vertreter dann oft gerade bestätigt. Man will sie verunglimpfen. Die Politiker wollen sie herunterspielen. Natürlich, weil die was wissen, die da oben, was sie uns verheimlichen. Es ist kompliziert. Unser Gast heute in SWR 2 Tandem hat schon lange vor der Corona-Pandemie über Verschwörungstheorien geforscht und das Buch »Nichts ist, wie es scheint« darüber geschrieben. Michael Butter, Professor für Amerikanistik an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Willkommen, Herr Butter.
Guten Abend.
Manche würden wahrscheinlich zweifelnd von der sogenannten Corona-Pandemie sprechen. Ist dieses Virus Wasser auf die argumentativen Mühlen von Verschwörungstheoretikern, weil sich da wunderbar bestehende Verdachtsmomente bestätigen lassen? Oder blühen da gerade ganz neue Theorien?
Also es ist auf jeden Fall Wasser auf die Mühlen der Verschwörungstheoretiker, weil sie wunderbar anbauen können an im Grunde schon lange existierende Verschwörungstheorien. Deshalb gibt es auch so viele verschiedene Versionen zum Coronavirus und was da angeblich wirklich vor sich geht, weil jeder im Grunde nur die Verschwörungstheorie genommen hat, die er eh schon am Start hatte und da jetzt das neueste Kapitel mit Corona dran erzählt. Gleichzeitig treten diese Theorien, glaube ich, auch jetzt gerade mehr in die Öffentlichkeit und sprechen vielleicht auch mehr Menschen an als vorher, weil Verschwörungstheorien immer eine Antwort auf Unsicherheit sind. Die bekämpfen nämlich im Grunde Unsicherheit, indem sie vermeintliche Sicherheit bieten. Und welche Zeit könnte unsicherer sein als unsere heute, wo niemand weiß, wie unser Leben aussehen wird in 4 Wochen oder in 4 Monaten?
Gibt es denn eine Verschwörungstheorie so im Corona-Kontext, die Sie besonders raffiniert oder interessant finden?
Die schlimmste, die ich gehört habe, das ist die behauptet, das sei eine amerikanische Biowaffe. Das würde man daran sehen, dass das nur Chinesen tötet, dass das also auf asiatische DNA gepolt ist. Das ist also ganz fürchterlich dumm und rassistisch. Das war in Deutschland so Anfang März einigermaßen populär. Und dann kamen die vielen Toten in Italien oder auch in anderen Ländern. Und seitdem haben sich diese Verschwörungsnarrative dann so ein bisschen verändert. Und in Deutschland, wo es halt glimpflich abläuft, einigermaßen glimpflich, hat man sich halt im Grunde darauf eingeschossen, das existiert überhaupt nicht, das ist alles nur eine Chimäre, das ist ein Ablenkungsmanöver der Eliten, um uns die Grundrechte, die Bürgerrechte wegzunehmen, eine Impfpflicht durchzusetzen, all die Dinge, die wir ja alle kennen, weil wir die alle schon gehört haben in den letzten Wochen zur Genüge.
Und alles, was es da so gab in der Geschichte, was sich eben da auch so virusgleich verbreitet und warum die Logik so schlecht dagegen an kann, darum wollen wir sprechen und auch über die Funktionen, die Verschwörungstheorien haben, mit Professor Michael Butter von der Uni Tübingen. Herr Butter, wie wird ein Amerikanist zum Experten für Verschwörungstheorien?
Ja, da würde ich sagen, da war viel Zufall im Spiel, aber der Verschwörungstheoretiker würde natürlich sagen, es gibt keinen Zufall, es war alles geplant. Also ich habe eine Doktorarbeit geschrieben über Darstellungen von Adolf Hitler in der amerikanischen Literatur. Und da kam ich nur drauf, weil ich vor vielen Jahren in England mal in einen Kurs zu mittelalterlichen Vers eben nicht reingekommen bin und in einen Kurs zur amerikanischen Literatur gekommen bin und von da in die Amerikanistik abgedriftet bin. Dann da meine Magisterarbeit geschrieben habe und sich dann dieses Promotionsthema entwickelte. Und wenn man sich halt so Darstellungen von Hitler anschaut in der US-Literatur, dann ist man in den 70er, 80er Jahren in so einer Zeit angekommen, da gibt es so ganz viele Verschwörungsthriller, immer nach dem Motto Hitlers Tochter, Hitlers Sohn, Hitlers Klone werden aus Deutschland rausgeschmuggelt, irgendwie 45 oder auch manchmal nur die schwangere Geliebte und stehen dann 30, 40 Jahre später kurz davor, das Weiße Haus zu erobern. Unterstützt von einem Netzwerk von Nazis, die im Geheimen operieren und ihnen entgegensteht ein einsamer CIA-Agent. Wenn man quasi diese Plotline da hat, dann ist man automatisch dabei, sich mit Verschwörungen und Verschwörungstheorien zu beschäftigen. Das habe ich dann gemacht und dann fand ich das spannend, habe festgestellt, da gibt es viel zur Gegenwart, so zur Zeit ab 1960, auch in der Amerikanistik schon, aber zur Zeit davor gar nicht so viel. Und dann gab es eine offene Stelle, auf die ich mich beworben habe, relativ spontan. Ich unterrichtete gerade so ein Seminar dazu, das war das einzige Projekt, das ich irgendwie im Kopf hatte. Das heißt, am nächsten Tag musste die Bewerbung fertig sein. Habe mich hingesetzt, habe mir so ein Projekt aus den Fingern gesogen. Und das war ein Projekt zur Verschwörungstheorie in der amerikanischen Kultur und seitdem bin ich nie mehr davon weggekommen.
Und finden sich diese Verschwörungstheorien, die Sie ansprechen, in der Literatur, also wird da über die geschrieben oder haben Sie welche entdeckt, die da so aufploppen, wenn man genauer liest, in der amerikanischen Literatur?
Also es ist so, dass natürlich Verschwörungstheorien aufgenommen werden, die in der Kultur allgemein so zirkulieren zu dieser Zeit. Im 19. Jahrhundert zum Beispiel Vorwürfe gegen Katholiken, wo dem Papst unterstellt wird, er würde mit dem Fürsten Metternich zusammen über Masseneinwanderung versuchen, die USA zu zerstören, um das demokratische Vorbild, das die den Massen Europas sind, aus der Welt zu schaffen. Das wird in der Literatur ganz groß aufgenommen im 19. Jahrhundert, zum Beispiel auch bei Leuten wie Melville in Benito Cereno. Im 20. Jahrhundert dann natürlich zum Beispiel ganz viele Verdächtigungen um die Kennedy-Ermordung und um die Mondlandung, die finden dann ihren Eingang bei Don DeLillo, bei Thomas Pynchon. Das heißt, da werden Verschwörungstheorien verhandelt, die ohnehin im Umlauf sind. Und gleichzeitig hat natürlich die Literatur einen Vorteil gegenüber der Realität, weil in der Literatur, in der fiktionalen Welt, können die Verschwörungen dann ja wirklich wahr sein. Da gibt's dann wirklich die Verschwörung. Man muss sie nicht nur behaupten und versuchen, sie zu beweisen, sondern sie ist wirklich da und sie wird am Ende dann oft sogar auch besiegt.
Mussten Sie sich dann als Literaturwissenschaftler gegen Politologen oder Historiker behaupten, die sagen, Moment mal, das ist eigentlich unser Feld?
Eigentlich gar nicht so sehr. Es ist ja so, dass ich auch so ein Netzwerk leite, an dem irgendwie 150 Wissenschaftler aus 40 Ländern beteiligt sind. Das wird geleitet von mir und einem anderen Amerikanisten von der Uni Manchester. Das heißt, diese Verschwörungstheorieforschung ist im Grunde was so aus der amerikanistischen Kulturwissenschaft so kam und dann im Grunde sich auf andere Disziplinen ausgeweitet hat in den letzten 20 Jahren. Insofern waren wir als Disziplin schon da und dann kamen die Politologen dazu, die interessieren sich im Grunde erst so richtig seit der Wahl von Barack Obama in den USA dafür und den ganzen Vorwürfen mit dieser Birther Conspiracy Theory, dass er gar nicht in den USA geboren ist, die damals aufkamen. Und den Soziologen geht es eigentlich so ganz ähnlich und ich glaube, was uns allen klar ist, ist, das ist so ein komplexes Feld, das ist so facettenreich, da muss man interdisziplinär rangehen. Ansonsten versteht man das Phänomen überhaupt nicht. Und insofern gibt es da eigentlich eine sehr schöne Zusammenarbeit über die Disziplinengrenzen und über die Ländergrenzen hinweg momentan.
Und es ist ja auch schon sehr unterhaltsam. Also als Sie vorhin das so kurz geschildert haben in ein paar Beispielen, dachte ich, Mensch, wenn Sie das meine Töchter hören würden, dann würden Sie sagen, ach, Geschichte ist ja doch ganz interessant. Was fasziniert Sie besonders dran?
Also ich finde es wirklich auch unterhaltsam. Es sind einfach tolle Erzählungen. Also ich glaube, das fasziniert uns ja alle irgendwie daran. Deshalb gehen wir ins Kino oder schauen Fernsehserien, wo es so Verschwörungsplots gibt, weil es da immer überraschende Wendungen gibt. Wir lieben, glaube ich, dieses Spiel auch, da mitzurätseln und mitzuentdecken, Verbindungen zu ziehen. Das, was Verschwörungstheoretiker ja dann auch machen. Nur eben im Medium der Fiktion, wo man dann weiß, in der Realität sieht das anders aus. Und was mich, glaube ich, besonders fasziniert, das ist einfach die Tatsache, dass Verschwörungstheorien halt wirklich eine lange Geschichte haben, Jahrhunderte zurückgehen, in der Vergangenheit im Grunde noch wichtiger waren als in der Gegenwart und deshalb auch entsprechend viel Einfluss hatten auch auf signifikante historische Ereignisse. Das heißt, man sieht auch die gesamte amerikanische Geschichte zum Beispiel neu, wenn man versteht, wie wichtig Verschwörungstheorien im 19. Jahrhundert waren.
Da kommen wir gerne nachher noch ein bisschen genauer drauf über Verschwörungstheorien in der Geschichte. Ich wollte noch kurz bei Ihnen bleiben. Wie empirisch gehen Sie da ran? Also setzen Sie sich auch an den Rechner und gucken mal rum bei YouTube und auf Facebook, was Sie finden?
Ja, also mittlerweile ganz viel. Also so ursprünglich war meine Arbeit ja historisch ausgerichtet. Da habe ich mich vor allem mit dem 18. und 19. Jahrhundert beschäftigt und dann auch so ein bisschen noch mit den 50er Jahren. Da liest man natürlich einfach ganz viele Quellen. Man schaut Bücher an, man schaut Pamphlete an, man schaut Zeitungsartikel an und interpretiert die dann entsprechend. Mittlerweile beschäftige ich mich auch sehr viel eben auch mit Verschwörungstheorien in Zeiten des Internets. Da sitzt man dann bei YouTube und schaut halt die Videos an und kann dann aber natürlich auch anschauen, wer schaut sich das an, wer kommentiert das. Was sind das für Leute? Haben die ein Facebook-Profil? Was für Dinge teilen die da dann vielleicht zum Beispiel auch? Und man kriegt im Grunde so die Rezipienten und die Konsumenten auch so ein bisschen besser in den Blick. Aber ich bin natürlich jemand, der qualitativ arbeitet. Das heißt, ich mache selten mal so Statistiken, wo ich schaue, also wie viele tausend Leute sind das. Ich arbeite nicht mit Fragebögen, sondern das ist vor allem so interpretatorisch, wie ich da vorgehe.
Und bei der allerersten Begegnung oder bei dem, was Sie entdecken, bleibt man da in der Regel wissenschaftlich kühl oder stoßen Sie auch regelmäßig auf Dinge, die Sie unerträglich oder aufwühlend finden?
Also diese Theorie, die ich vorhin erwähnt habe, eben mit der chinesischen DNA, das fand ich dann schon ziemlich unerträglich und aufwühlend. Im Grunde ist es allerdings so, dass ich dadurch ja daran gekommen bin über einen Bereich, wo man erstmal sehr viel Distanz hat. Also man schaut auf die amerikanische Geschichte im 18., 19. Jahrhundert und dann bin ich erstmal kein Amerikaner. Das heißt, das Ganze ist mir, obwohl ich Amerikanist bin, ein bisschen ferner als die deutsche Kultur. Mhm. Und man hat eine historische Distanz zu dem Ganzen. Also was die Leute im 18. Jahrhundert geglaubt haben, das hat ja nicht mehr so einen großen Einfluss auf heute. Und entsprechend kann man da neutral, fasziniert auch rangehen. Und dann ist es natürlich was ganz anderes, wenn man sich dann auf einmal beginnt zu beschäftigen mit Verschwörungstheorien, wie zum großen Austausch, dass der von irgendwelchen jüdischen Milliardären orchestriert wird und dann die Auswirkungen sieht, dass das hat, dass Leute die Waffe in die Hand nehmen und in Christchurch oder in Halle auf die Straße gehen und auf Menschen schießen, das geht einem dann schon natürlich manchmal sehr nahe.
Und wenn man sich so viel damit befasst wie Sie, fängt man dann auch irgendwann an, ich weiß nicht, Gespenster zu sehen oder gar nicht mehr zu glauben erstmal?
Ja, vielleicht glaubt man manchmal sogar zu wenig. Ich versuche dann immer so ein Korrektiv reinzubringen in dem Sinne, dass ich beschlossen habe, ich glaube alles, was ich über die FIFA lese. Also immer wenn der FIFA unterstellt wird, dass da irgendein großes Komplott in Gange ist und wieder irgendwer Milliarden veruntreut hat, dann sage ich das, glaube ich, sofort. Das ist das, wie ich das ausgleiche.
SWR 2 Tandem heute mit Michael Butter, Amerikanistikprofessor an der Uni Tübingen, der sich für die Sendung auch Musik eines amerikanischen Songwriters und Pianisten gewünscht hat. Billy Joel, Vienna.
You're so ambitious for a juvenile, but then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day.
Vienna in SWR 2 Tandem, einer von Billy Joels Klassikern aus den 70ern. Auf Wunsch unseres Studiogasts, Michael Butter von der Uni Tübingen, Amerikanistik, Professor und Fachmann in Sachen Verschwörungstheorien. Was bedeutet Ihnen Billy Joel, Herr Butter?
Ich bin schon im Grunde, solange ich denken kann, ein großer Billy Joel-Fan und habe das immer sehr gerne gehört. Ich glaube, das ist wirklich der einzige Künstler, wo ich alle Alben besitze und praktisch auch alle Live-Alben an jemanden rankommen kann. Und insofern musste der dabei sein. Und gleichzeitig ist das auch ein Lied, das manchen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr gut gefällt. Und deshalb fiel die Wahl jetzt da drauf.
Aber wir reden ja über Verschwörungstheorien. Über Menschen, die sich sicher sind, dass die Mondlandung niemals stattgefunden hat oder dass die Anschläge aufs World Trade Center von der CIA organisiert wurden. Oder, auch das gibt's nach wie vor, dass reiche Juden die Welt regieren. Gibt's eine Verschwörungstheorie, Herr Butter, die die verbreitetste ist?
Oh, das ist ganz schwer zu beantworten, einfach weil es im Grunde so eine Reihe von Verschwörungstheorien gibt, die im Grunde seit dem 18., frühen 19. Jahrhundert in unzähligen Variationen durchlaufen, also zu den Illuminaten, zu den Freimaurern. Diejenige, die wahrscheinlich die international größte Wirkung hat und die fürchterlichsten Auswirkungen gehabt hat, ist natürlich diejenige von der jüdischen Weltverschwörung, die im 19. Jahrhundert und in der arabischen Welt bis heute die Juden und die Freimaurer quasi als verschwörerische Gruppen verbindet und im 20. Jahrhundert in Europa dann die Juden und die Kommunisten verbunden hat, insbesondere eben die bolschewistische Verschwörungstheorie dann mit an Bord genommen hat und die uns ja letztendlich, und daran sieht man, wie einflussreich Verschwörungstheorien mal waren, dann eben auch zum Holocaust geführt hat.
Und wenn man so wissen will, wie weit das in der Geschichte zurückgeht, wohin muss man schauen? Gibt es auch eine älteste bekannte Verschwörungstheorie?
Ja, es ist ganz schwierig, die älteste zu identifizieren. Und das ist auch in der Tat noch so eine gewisse Forschungslücke, dass wir die Geschichte von Verschwörungstheorien erst in Ansätzen verstehen. Wir wissen sehr viel über das 20. und 21. Jahrhundert. Für die Zeit davor sieht es mit Ausnahme der USA, die ganz gut erforscht sind, noch relativ flickenteppichmäßig aus. Also wir wissen mittlerweile, dass Verschwörungstheorien wohl nicht, wie man früher dachte, anthropologische Konstanten sind, also immer und überall auftreten, sondern man geht mittlerweile mehrheitlich davon aus, dass es Vorläufer gibt in der Antike, im antiken Athen und im antiken Rom. Und dann aber im Grunde die Geschichte der modernen Verschwörungstheorien beginnt so in der frühen Neuzeit, so im Zeitalter der Religionskriege, so Ende des 16. Jahrhunderts.
Wissen Sie eine, vielleicht ganz kurz, so aus dem alten Rom?
Also aus dem alten Rom kann man zum Beispiel, wenn man sich, das ist ganz gut von Kolleginnen da untersucht worden, die Reden von Cicero anschaut gegen Catilina, kann man ganz gut unterscheiden, dass es da Momente gibt, wo Cicero Catilina Dinge vorwirft, die sich sehr gut nachweisen lassen und dann gleichzeitig aber auch immer wieder in so einen verschwörungstheoretischen Modus verfällt, wo er Catilina Dinge vorwirft über angebliche Zusammenarbeit mit irgendwelchen ausländischen Mächten, für die es überhaupt keinerlei Beweise gab, also Cicero eben auch zum Verschwörungstheoretiker wird.
Und bei denen, die sich dann weiter verbreiten, waren das immer schon Krisenzeiten, auch wie diese, in der wir jetzt gerade leben, in denen solche Theorien verstärkt auftreten und die Menschen beschäftigen?
Ja, das kann man eigentlich gar nicht so sagen. Also ich glaube, das Verhältnis zwischen Verschwörungstheorien und Krise ist im Grunde eher so ein Reziprokes, in dem Sinne, dass Verschwörungstheorien natürlich auch Krisen schaffen und herbeiführen. Also das sieht man gerade ganz besonders, wenn man in die Geschichte schaut. Also zum Beispiel ist es so, dass die amerikanische Revolution an sich gar nicht so viel Verschwörungstheorien hervorbringt. Es ist vielmehr so, dass die amerikanische Revolution das Ergebnis von Verschwörungstheorien ist, nämlich auf beiden Seiten, die auch geglaubt wurden von den Eliten, von König George III. In England und von Leuten wie George Washington, John Adams oder Thomas Jefferson in den USA, also die damals noch Kolonien waren, die der jeweiligen Gegenseite irgendwelche Komplotte unterstellte. Ähnlich ist es vor dem amerikanischen Bürgerkrieg. Da gibt es auch auf Seiten der Befürworter der Sklaverei und auf Seiten der Gegner der Sklaverei zahlreiche Verschwörungstheorien, unter anderem auch geglaubt und artikuliert von Abraham Lincoln. Und der Konflikt wird durch diese Verschwörungstheorien eigentlich erst so richtig angeheizt. Also oft sind Krisen auch das Ergebnis von Verschwörungstheorien, genauso oft wie Verschwörungstheorien im Grunde auf Krisen reagieren und diese erklären.
Vielleicht definieren wir mal genauer, wovon wir reden, denn mit Begriffen wie Fake News oder eben auch Verschwörungstheorie wird ja seit einiger Zeit schnell hantiert. Welche Merkmale sind wichtig?
Also die allermeisten Forscher quer durch die Disziplinen hinweg würden sagen, Verschwörungstheorien zeichnen sich durch drei Elemente aus. Sie gehen erstens davon aus, dass nichts durch Zufall geschieht, also alles geplant wurde. Es gibt eine im Geheimen operierende Gruppe, die Verschwörer, die die Strippen in der Hand hält. Zweitens ist es eben eine geheime Aktion, das heißt, es ist nicht so, wie es scheint. Man muss hinter die Kulissen der Dinge blicken, um zu erkennen, was wirklich vor sich geht. Und wenn man das tut, dann erkennt man drittens, dass alles miteinander verbunden ist, dass es da Verbindungen gibt zwischen Personen, Institutionen und Ereignissen, die man niemals vorher für möglich gehalten hätte, die aber nun vollkommen Sinn ergeben.
Und was liefern diese Theorien vor allem? Also alles, was sich, nun geht ja nicht jeder gleich auf die Straße und protestiert dann, weil er einer Verschwörungstheorie anhängt oder verfallen ist. Es gibt ja wahrscheinlich auch viele, viele Menschen, die jetzt nicht als, die nicht auffallen damit, aber deren Weltbild durchaus Platz hat für die wirrsten Erzählungen. Sind sie überall?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist so, dass wir, wie gesagt, wissen, in der Vergangenheit war es völlig normal, an Verschwörungstheorien zu glauben. Wenn man da Umfragen gehabt hätte, dann wären wir bestimmt immer bei über 90% gelandet, egal bei welcher Verschwörungstheorie. Mittlerweile ist es so, dass wir wissen, in den USA glaubt jeder Zweite an mindestens eine Verschwörungstheorie. In Deutschland gibt sich die Zahlen nicht ganz so sicher. Da gibt es zwei Arten von Studien. Es gibt einerseits Studien, die fragen konkret nach bestimmten Verschwörungstheorien, zum Beispiel die Uni Mainz 2017. Da ist es dann so, dass man rausfindet, dass 17% der Deutschen glauben, die Amerikaner waren selbst an 9/11 schuld oder 31% glauben, der englische Geheimdienst hat Lady Di ermordet. Gleichzeitig gibt es ein paar Studien, die fragen eher nach so einer Verschwörungsmentalität. Die stellen dann so allgemeine Fragen wie, glauben Sie, dass es dunkle Kräfte, Gruppen gibt, die Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen? Das hat zum Beispiel die Mitte-Studie der Ebert-Stiftung letztes Jahr gemacht. Und die kommen dann auf höhere Prozentzahlen, teilweise bis zu fast 50%. Ich glaube, das muss man so gegeneinander aufrechnen, weil diese allgemeinen Fragen immer so ein bisschen problematisch sind. Und dann kommt man aber wahrscheinlich so auf ein Viertel bis ein Drittel der deutschen Bevölkerung, die empfänglich sind für Verschwörungstheorien. Und insofern denke ich auch, dass die Corona-Krise vielleicht gar nicht so sehr die Zahl derjenigen, die an Verschwörungstheorien glauben, erhöht hat, sondern nur dazu geführt hat, dass diese Leute wieder mehr wahrgenommen werden und vielleicht sich auch mehr in die Öffentlichkeit trauen. Also welche, die das bisher nur im stillen Kämmerlein geglaubt haben, jetzt vielleicht sogar auch mal auf die Straße gehen.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the...
Noch ein ganz besonderer Songschreiber oder in diesem Fall Interpret in SWR 2 Tandem. Elvis Costello und She, gewünscht von unserem Studiogast, dem Amerikanistikprofessor Michael Putter von der Eberhard Karls Universität Tübingen. Warum musste Costello in die Sendung?
Oh, da habe ich so eine Reihe von sehr schönen Erinnerungen dran. Erstmal natürlich an den Film Notting Hill, aus dem dieser Song ja stammt, den ich gesehen habe am Abend meiner Zwischenprüfung in Englisch 1999, die ich mit einem fürchterlichen Kater abgelegt habe, weil ich was ganz Dummes gemacht habe am Abend vorher. Und insofern vergesst man das nicht so schnell. Und zum anderen erinnert mich das dann auch an einen ganz besonderen Menschen in meinem Leben.
Wir sprechen über Verschwörungstheorien mit Ihnen in SWR 2 Tandem und wollen uns mal weiter aktuellen Beispielen zuwenden. Der prominente vegane Koch und Autor Attila Hildmann ruft aktuell zu Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen auf und schreibt dann zum Beispiel über die von Jens Spahn vorgeschlagene App zur Verfolgung von Impfketten. Zitat zum Beispiel, keiner will deine Drecks-App, deine von Gates bezahlte Zwangsimpfung und deinen geplanten Überwachungsstaat. Was meint er alles?
Ach, ich glaube, da laufen jetzt verschiedene Verschwörungstheorien zusammen. Und das ist auch ganz typisch, dass Leute durchaus dann den Bösen, die sie identifiziert haben, verschiedenste Dinge in die Schuhe schieben. Da vermischen sich dann auch durchaus legitime Sorgen mit komplett abstrusen Sorgen. Also man kann ja über diese App also kontrovers diskutieren. Das ist ja auch also in den seriösen Medien und von vielen Wissenschaftlern entsprechend betrieben worden. Aber für Herrn Hildmann ist natürlich vollkommen klar, das ist Teil eines Weges in den Überwachungsstaat und überhaupt dient diese ganze vorgetäuschte Krise nur dazu, diesen Überwachungsstaat zu schaffen und gleichzeitig eine globale Impfpflicht durchzusetzen, die nutzen soll vor allem am Ende Bill Gates. Das ist derjenige, auf dem sich ganz viele Verschwörungstheorien weltweit gerade eingeschossen haben, so als den Strippenzieher hinter all diesen vermeintlichen Komplotten, die da abgehen. Und so jemand wie Jens Spahn wird dann so zu dessen Helfershelfer degradiert.
Was ist das für ein Mechanismus oder ist der typisch, dass zum Beispiel hier jetzt von der Zwangsimpfung gesprochen wird, wo wir ja auf absehbare Zeit noch nie mal einen Impfstoff haben?
Ja, aber es wird natürlich sehr viel Hoffnung in diesen Impfstoff gesetzt. Das ist quasi so das Licht am Ende des Tunnels, das wir alle ja irgendwie sehen und das uns immer wieder vorgehalten wird. Und es ist ganz typisch, dass Verschwörungstheoretiker da anfangen. Und zwar ist es so, dass Verschwörungstheoretiker immer die Frage stellen, cui bono, wem nützt das? Die können sich nämlich nicht vorstellen, dass jemand von etwas profitiert oder vermeintlich profitiert, wofür er nicht auch wirklich verantwortlich ist. Und Impfgegner, und von denen gibt es schon viele, die gab es auch schon vor Corona recht zahlreich, die hatten schon lange die WHO und auch Bill Gates im Blick und die sehen jetzt dann natürlich, aha, da ist jemand, der sich massiv für das Impfen einsetzt weltweit, der hat mit seiner Stiftung sogar eine globale Pandemie, die in China beginnt, simuliert Ende letzten Jahres. Der muss dahinter stecken. Und warum? Wahrscheinlich, weil das jetzt endlich der Weg ist, uns alle dazu zu bringen, dass wir uns impfen lassen müssen.
Aber es gibt ja gerade jetzt im Zusammenhang mit Corona diese Verschwörungstheorien, wo man dann davon ausgehen müsste, wenn die stimmen, dass zum Beispiel sämtliche Pharmafirmen unter einer Decke stecken weltweit und sich absprechen oder dass ein Staat seine eigene Bevölkerung völlig vernachlässigt. Ich meine, es trifft ja alle gleichermaßen. Warum sind diese Gegenargumente so unwichtig dann für den Verschwörungstheoretiker, der ja nicht doof ist?
Naja, weil überzeugte Verschwörungstheoretiker dann eben davon ausgehen, das ist so, die Pharmaindustrie, die stecken alle unter einer Decke und ja, Eliten sind so skrupellos, dass sie zum Beispiel die Bevölkerung ihres eigenen Staates opfern. Das sind dann einfach Grundannahmen, mit denen da operiert wird, also wo das dann auf einmal wieder logisch erscheint. Und mit den Fakten hat man so gewisse Probleme, weil überzeugte Verschwörungstheoretiker diese Fakten, diese Gegenbeweise, schlüssigen Gegenbeweise einfach ignorieren oder umdeuten in Belege für ihre Verschwörung. Wir wissen aus einer Reihe von empirischen Studien aus den USA, dass Menschen, überzeugte Verschwörungstheoretiker, noch mehr an ihre Theorien glauben, nachdem man sie mit schlüssigen Gegenbeweisen konfrontiert hat, als zuvor. Das liegt daran, dass man ihre Identität so massiv in Frage stellt, wenn man mit den Gegenbeweisen daherkommt.
Nun sind diese Bill Gates und Impfdiktaturgeschichten der aktuellen Lage geschuldet oder werden von ihr angetrieben. Sowas gibt's ja immer wieder mal. Eine Weile lang hörte man viel von der Theorie der giftigen Chemtrails. Wie ging das nochmal?
Die Chemtrails sind im Grunde nicht die harmlosen Kondensstreifen von Flugzeugen, sondern das ist ein Chemikalienmix, der da bewusst über uns versprüht wird, um uns also gefügig und dumm zu halten. Eben stecken aber dann die gleichen Herren dahinter.
Genau, und davon liest man dann mal eine Weile und dann verschwindet das. Verschwindet es nur aus der Öffentlichkeit oder aus meiner Aufmerksamkeit in dem Fall? Oder ist es mit Theorien wie mit der Mode, dass welche auch kommen und wieder gehen?
Naja, also manchmal verschwinden die Dinge, aber meistens ist es eher so, dass das vielleicht nur so in den Hintergrund tritt. Also die Menschen, die jetzt glauben, dass wir über Corona alle manipuliert werden sollen, über die Corona-Impfungen, die glauben zum Teil auch an die Chemtrails, wenn sie das vorher getan haben. Das heißt, die Dinge verschwinden selten so völlig. Es ist eher so, dass immer weiter angebaut wird. Wir sprechen gerade in Bezug auf die letzten paar Jahrzehnte in der Forschung auch von sogenannten Superverschwörungstheorien, die sich nicht nur auf eine Gruppe konzentrieren, nicht nur auf ein oder zwei Ereignisse, sondern die im Grunde endlos anbauen können. Da kann dann jedes neueste Ereignis kann da angebaut werden. Das tritt dann halt eine Weile in den Vordergrund und dann tritt es in den Hintergrund, weil irgendwas Neues geschieht.
Ein Großer Unterschied zu Verschwörungstheorien früherer Jahrzehnte ist natürlich, dass die damals eventuell nur am Stammtisch geraunt wurden. Heute geht ein Statement blitzschnell um die ganze Welt. Wird durch die sozialen Medien, außer natürlich sichtbar, was es schon immer gab, einfach auch vieles befeuert, was so unterwegs ist? Was für Mechanismen greifen da?
Also ich glaube, vor allem haben wir es mit dem Internet und mit sozialen Medien mit etwas zu tun, was als Brandbeschleuniger wirkt und als Katalysator, was die Dinge also erstmal schneller macht, schneller verfügbar macht, schneller für die globale Ausbreitung sorgt, aber auch vor allem sichtbarer macht und dafür sorgt, dass es wahrgenommen wird. Es ist, glaube ich, nicht so, da sind sich eigentlich die meisten Forschenden mittlerweile auch einig, dass das Internet dazu geführt hat, dass der Glaube an Verschwörungstheorien extrem zugenommen hat, sondern man geht davon aus, der hat eigentlich eher moderat zugenommen, weil die Dinge leichter zu finden sind, weil Verschwörungstheoretiker es leichter in die Öffentlichkeit bringen können und auch weil Verschwörungstheoretiker natürlich sich besser vernetzen können. Also vor 20, 30 Jahren, wenn man dann nicht seinen Stammtisch hatte, wo man diese Dinge sich zurauen konnte, dann war man vielleicht alleine in seiner Straße als derjenige, der das geglaubt hat. Und wenn alle Nachbarn, mit denen man sonst ganz gut klarkam, gesagt haben, das stimmt doch nicht, hat man vielleicht selbst irgendwann gezweifelt. Heutzutage, wenn die Menschen, mit denen man im realen Leben zu tun hat, einem sagen, das ist doch Blödsinn, dann geht man online. Und egal, was es ist, woran man glaubt, man wird immer ein paar hundert Menschen finden, die das auch glauben und einen insofern dann bestätigen.
Sind in Ihren Augen dann YouTube und Facebook ziemlich gefährliche Einrichtungen oder vor allem derzeit?
Also ich glaube, derzeit machen sich YouTube und Facebook eigentlich besser, als sie sich in den letzten Jahren gemacht haben. Also YouTube hat seinen Algorithmus offensichtlich ein bisschen geändert. Bisher war das ja so, dass man bei, wenn man auf diese Autoplay-Funktion anhatte, irgendwann immer automatisch bei Verschwörungstheorie-Videos gelandet sind. Egal, also wo man gestartet ist, man musste das nur lang genug laufen lassen. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Und dann ist es ja so, dass sowohl YouTube als auch Facebook also mittlerweile dann entsprechende Posts oder Videos auch versehen mit entsprechenden Warnhinweisen und Links auf Seiten, wo man seriöse Informationen bekommt. Das ist, glaube ich, eigentlich alles, was man machen kann, weil wir wollen diese Plattformen ja auch quasi nicht loswerden. Wir profitieren ja auch alle davon, die bieten ja auch ganz, ganz viel Tolles, also für uns alle. Und gleichzeitig stehe ich aber zum Beispiel so Ideen gegenüber, der sollte mehr gelöscht werden. Da bin ich also sehr, sehr skeptisch, weil ich glaube, da kommt man dann in den Bereich der Eingrenzung der Meinungsfreiheit, wo es dann haarig wird, insbesondere weil es halt doch immer wieder dann so Grenzfälle gibt, wo man eigentlich nicht möchte, dass das eine Maschine entscheidet oder irgendjemand, der sich nicht so richtig damit auskennt und der auch nur so ein paar Sekunden Zeit hat. Also ich glaube, das ist natürlich ein Problem, aber ein Problem, das wir nicht loswerden werden.
Michael Butter ist noch immer unser Gast, Amerikanistikprofessor und Fachmann für Verschwörungstheorien, über die er auch ein Buch geschrieben hat. Nichts ist, wie es scheint. Wird Ihr Buch denn auch von Verschwörungstheoretikern gelesen?
Vielleicht gar nicht immer gelesen, aber es wird auf jeden Fall rezensiert von Verschwörungstheoretikern. Also man kann sich bei den großen Online-Buchhändlern mal die Rezensionen anschauen. Die pegelt sich dann immer so bei 3 Sternen ein, weil die Leute es entweder ganz toll finden oder sowas schreiben wie ungelesen Schrott oder der Autor ist Professor an der Uni Tübingen, das sagt alles 1 Stern.
Also nichts, was man sich dann als Zitat auf den Buchrücken wünscht.
Nicht wirklich.
Ich meine, natürlich macht man sie dann als Gegner aus. Bekommen sie dann auch viel kritische oder vielleicht auch bedrohliche Post?
Also es gibt alles Mögliche. Es gibt kritische Post, die aber sehr höflich formuliert ist, wo Leute sagen, also ich glaube, ich sehe das anders und hier schauen sich mal das an, das an und das an und antworte ich dann, auch wenn es irgendwie geht, immer drauf. Und natürlich gibt es aber auch so irgendwie Mails, die dann so um 3:30 morgens abgeschickt werden, wo man dann wüst beleidigt wird und da antworte ich dann eher nicht drauf.
Wie reagieren Sie, wenn Sie antworten?
Also wenn ich antworte, sage ich meistens so vielen Dank für Ihre Mail. Ich sehe das so ein bisschen anders und schauen Sie doch mal hier. Und das hat dann meistens den Effekt, dass man nicht zusammenkommt. Aber es hat oft den positiven Effekt, dass die Leute angenehm überrascht sind, dass ich überhaupt antworte. Also ganz oft ist es dann so, dass dann wieder eine Replik kommt. Dann heißt es, ja, also ehrlich gesagt, das überzeugt mich nicht. Aber ich finde es toll, dass Sie geantwortet haben. Das hätte ich nicht gedacht.
Nun ist es ja so, gerade bei den aktuell blühenden Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit dem Coronavirus und den Maßnahmen dagegen, dass das Risiko nicht so klein ist, ich spreche auch aus eigener Erfahrung, dass man bei einer Unterhaltung im Freundes- oder Familienkreis unerwartet so einer Theorie begegnet. Und wenn dann eben ein Freund oder eine Tante oder ein Onkel sagt, diese Bill Gates, also da ist bestimmt was dran. Was sagt man da?
Also ich glaube, dann muss man erstmal einschätzen, wie sehr glaubt diese Person da dran. Wie gesagt, wir wissen von Überzeugten über Verschwörungstheoretikern, dass es eigentlich nichts bringt, da mit den Fakten zu kommen. Aber vielleicht ist ja die Person noch gar nicht so sehr davon überzeugt, sondern findet das nur spannend, könnte sich das vorstellen, ist so dazu hingezogen. In diesen Fällen kann man durchaus mit Fakten kommen und sagen, also Moment mal, ich glaube, das ist wirklich eine Verschwörungstheorie und zwar nicht nur eine, die als solche, was als Verschwörungstheorie diffamiert wird über den Begriff, sondern wirklich eine, weil das basiert auf unseriösen Quellen und auf problematischen Grundannahmen. Und da hat man dann durchaus manchmal Sinn auf Erfolg. Vor allem aber hat man natürlich auch die Verpflichtung vielleicht, also das gegenüber Leuten aufzuklären, die da auch noch mithören bei diesen Gesprächen. Und die das vom ersten Mal davon hören, weil mit denen kann man nämlich mit Fakten also sehr gut also noch dafür sorgen, dass die dann diese Verschwörungstheorien erkennen und dann nicht beginnen, die zu glauben. Gleichzeitig ist natürlich klar, wenn das so sonntags beim Kaffee im Familienkreis geschieht, dass das dann tendenziell eher unangenehm ist. Insofern kann ich auch jeden verstehen, und ich habe das selbst auch schon praktiziert, der da dann quasi erstmal so einen Moment weghört und schnell das Thema wechselt.
Das heißt, Ihnen ist es auch schon gegangen, so unter Freunden oder Bekannten?
Ja, natürlich. Also auch unter meinen Freunden und Bekannten und sogar unter Verwandten gibt es Leute, die solchen Theorien zugewandt sind. Wie gesagt, wenn wir davon ausgehen, dass das so ein Viertel bis ein Drittel der deutschen Bevölkerung ist, die zumindest die Tendenz dazu hat, dann wäre das ja auch seltsam, wenn dem nicht so wäre. Also das ist einfach so.
Was sollte sich denn Ihres Erachtens an der öffentlichen Kommunikation ändern oder was wäre wichtig, damit Verschwörungstheorien vielleicht das Wasser abgegraben wird? Also es gibt ja dieses Dilemma, dass man Theorien vielleicht verbreitet, wenn man zum Beispiel als öffentlich-rechtlicher Radiosender wie der SWR darüber berichtet. Aber wenn nicht, dann nehmen das die Anhänger der Theorien gleich wieder als Beweis, dass da was geheim gehalten wird.
Also ich glaube, dass Berichten wichtig ist, weil wie gesagt, wir auch aus der Forschung wissen, dass also bei Menschen, die da zwar davon gehört haben, aber noch nicht völlig überzeugt sind, also die Fakten durchaus also positiven Effekt haben. Noch viel mehr ist es so bei Menschen, die das erste Mal davon hören. Das ist im Grunde wie so eine Art Impfung. Man klärt über etwas auf und die werden dann sozusagen immun gegen diese Verschwörungstheorien, wenn man die Wirkmechanismen und Argumente erklärt. Ich glaube, es ist halt wichtig, wie man es macht, dass man es nicht zu sensationalistisch macht. Das ist Gott sei Dank in den letzten Jahren so ein bisschen hat das abgenommen, dass man sich so durch so Galerien klickt bei den Zeitungen, so die 15 spannendsten Verschwörungstheorien oder so Dokumentationen, die dann so ankommen mit dem Ansatz her von, was wäre denn, wenn es wahr wäre. Das richtet vielleicht wirklich mehr Schaden an, aber ist natürlich auch verständlich in einer Logik der Aufmerksamkeit und wo man weiß, mit Verschwörungstheorien kriegt man Publikum und dann geht man so vor. Was, glaube ich, auch wichtig wäre, wäre eben an den Schulen eben zu vermitteln, wie Verschwörungstheorien funktionieren. Das ist einfach der Ansatzpunkt, wo man Menschen zusammen hat und wo man das denen beibringen kann. Und das ist, glaube ich, auch ein spannendes Thema für Schülerinnen und Schüler. Und da gibt es mittlerweile auch eigentlich recht gute Materialien, die da entwickelt worden sind.
Es ist ja schon interessant, dass wir zurzeit viel mit diesem Thema konfrontiert sind und gleichzeitig die Trumps und Johnsons und Bolsonaros am Ruder sind. Was sagt das über unsere Zeit?
Also ich glaube, da gibt es einen automatischen Zusammenhang. Und zwar ist es so, dass Verschwörungstheorien und Populismus sehr gut zusammengehen. Also wir wissen aus einer Reihe von Studien, dass in populistischen Bewegungen Verschwörungstheoretiker meist recht überproportional vertreten sind, was nicht heißt, dass sie die Mehrheit bilden. Also weder in Deutschland bei AfD oder Pegida oder bei den Anhängern von Trump sind die Verschwörungstheoretiker in der Mehrheit, aber sie sind doch eine signifikante Minderheit und populistische Führungsfiguren schaffen es immer wieder, dann ihren Anhänger quasi beide zusammenzuhalten, also Verschwörungstheoretiker und Nicht-Verschwörungstheoretiker in einer Praxis des Protestes zu vereinen, indem sie vielleicht Verschwörungstheorien ab und zu bedienen, implizit bedienen, aber nicht zu offensiv bedienen, um den einen zu signalisieren, ja, ich höre euch, ich bin bei euch, aber die anderen nicht zu verprellen.
Wie ist es dann umgekehrt zum Beispiel mit einer Theorie wie der, dass die letzten amerikanischen Präsidentschaftswahlen durch Russland manipuliert worden sein könnten, möglicherweise geduldet oder befördert vom Kandidaten selbst? Da weist ja vieles darauf hin, Beweise gibt es bislang nicht wirklich. Wenn wir beide jetzt davon ausgehen, dass uns das einleuchtet und dass da was dran ist, sind wir dann Verschwörungstheoretiker?
Ich glaube nicht unbedingt, dass wir dann direkt Verschwörungstheoretiker sind, sondern ich glaube, da ist es so, dass man eigentlich an diesem Beispiel auch ganz gut zeigen kann, wo der Unterschied besteht zwischen einer Verschwörungstheorie, die im Grunde hinten anfängt und fragt, wem nützt es und dann alles ausblendet, was nicht reinpasst, auch wenn sie überhaupt keine Beweise finden kann, und im Grunde einer Theorie oder Hypothese, für die es durchaus verlässliche Anhaltspunkte gibt. Also es gibt ja doch entsprechende Untersuchungen und auch beim Impeachment-Verfahren kam das im Grunde ja auch raus, dass also da durchaus also eine Reihe von Beweisen eigentlich vorliegen. Nur man kann eben der Trump-Kampagne nicht unterstellen, dass sie bewusst gemeinsame Sache gemacht hat mit eben Russland, aber dass also russische Kräfte versucht haben, die Wahlen zu manipulieren. Dafür gibt es meiner Ansicht nach eine ganze Reihe von sehr guten Belegen.
Ein Unterschied wäre wahrscheinlich noch zu Verschwörungstheorien, dass es um einen relativ abgeschlossenen Zeitraum geht und um eine konkrete Aktion, während die Verschwörungstheorien, schreiben Sie, dann so einen größeren Bogen schlagen.
Ja, ganz genau. Die fangen zwar manchmal mit sowas Konkretem an, werden dann aber natürlich immer viel, viel größer. Und das ist jetzt also in diesem Fall auch ganz anders, sondern das ist, wie gesagt, ja auch was, was also eine relativ kleine Gruppe von Menschen kann das machen unter den Bedingungen des Internets, wenn man entsprechend Werbung schaltet, also Desinformation in den Umlauf bringt, dann kann man Einfluss auf Wahlen nehmen, das wissen wir, das ist ganz gut nachgewiesen aus einer Reihe von Studien und das ist halt noch ein überschaubarer Kreis von Menschen und nicht so eine riesige Gruppe, wie man sie jetzt im Grunde bräuchte, wenn Corona das große Komplott von Bill Gates und allen Regierungen der Welt und der Pharmaindustrie wäre.
Also was erklären Sie und fächern Sie auf, auch in Ihrem Buch Nichts ist, wie es scheint. Als Sie das geschrieben haben und als Sie das veröffentlicht haben, was wollen Sie mit so einem Buch erreichen?
Also das Buch war im Grunde das Ergebnis der Tatsache, dass ich immer wieder von Journalisten gefragt wurde nach Verschwörungstheorien. Und dann sagte ich anfangs, das ging so 2014, 15 los, und dachte ich, ich kann dazu eigentlich nichts sagen. Ich bin Spezialist für amerikanische Verschwörungstheorien im 19. Jahrhundert. Und dann sagten die, naja, es gibt irgendwie so niemanden in Deutschland, der das so richtig gut kann und sich damit auskennt, können Sie sich das nicht mal anschauen. Habe ich mir das angeschaut und dann kamen immer wieder dieselben Fragen und konnte ich natürlich schon was dazu sagen. Und irgendwann dachte ich dann, naja, jetzt könnte ich es eigentlich auch mal aufschreiben. Weil es, glaube ich, schon wichtig ist zu verstehen, wie Verschwörungstheorien funktionieren und weil mittlerweile ist es etwas besser, da gibt es so eine Reihe von auch neueren, ganz guten Veröffentlichungen zum Thema, da doch auch sehr viele Mythen irgendwie existierten und Fehlwahrnehmungen, dass Verschwörungstheoretiker paranoid sind und darüber wollte ich im Grunde so ein bisschen aufklären.
Michael Butter, vielen Dank, dass Sie in unserer Sendung waren.
Ich danke Ihnen, es war sehr schön.
SWR 2 Tandem. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer, Bettina Stender und Michael Butter haben die Musik ausgesucht und in der Technik saß Toygun Kirali. Mein Name ist Bernd Lechler. Schönen Abend.